Von den Vorstellungen, die im Februar zur Wahl standen, ist keine mit der absoluten Mehrheit im Bundestag ausgestattet worden. Dieser Satz von Friedrich Merz klingt wie eine Binsenweisheit und kann doch nicht oft genug wiederholt werden. Denn auch in der Unionsfraktion ist bei der Kompromissbereitschaft noch Luft nach oben. Dem bescheidenen Bundestagswahlergebnis zum Trotz. Rente, AfD-Wehrpflicht, die Baustellen des Friedrich Merz, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio. Ann-Kathrin Simon ist bei uns, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union und Mitglied im CDU-Landesvorstand Baden-Württemberg. Sabine Amorte ist innenpolitische Korrespondentin der Tageszeitung Taz. Eckhard Lohse, Leiter der Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Simon Schlingert ist bei uns Wahlforscher und Geschäftsführer von DIMAP, Institut für Markt- und Politikforschung. Sie beliefern die ARD unter anderem mit dem sogenannten Deutschland-Trend. Frau Amorte, die CDU hat sich jetzt zu einer Präsidiumsklausur getroffen, um sich selbst zu vergewissern. Da wurde viel beraten mit vielen großen Baustellen. Hat der Bundeskanzler danach mehr Klarheit gezeigt, wohin die Union in den kommenden Monaten will?
Naja, er hat schon ziemlich klar, es ging ja in der Pressekonferenz wahnsinnig viel um den um die AfD. Und er hat schon ziemlich klar noch einmal gesagt, dass es keine Annäherung geben wird. Das hat er deutlich gesagt, das hat er schon oft gesagt. Das kann man ihm auch wirklich abnehmen, dass das mit ihm nicht geben wird. Und danach kam natürlich noch mal diese Auseinandersetzung um diese Stadtbildäußerung. Und damit hat er vieles, was er vorher sehr klar formuliert hat, doch wieder so ein bisschen vom Tisch geholt. Schwierig, schwierig.
Ja, Frau Simon, er hat tatsächlich ja gesagt, klare Kante gegen die AfD wird der Hauptgegner. Hat dann zwar allerdings relativieren das Wort wahrscheinlich hinterhergeschoben. Weiß denn Ihre Partei noch nicht so recht, ob sie eher jetzt auf Konfrontation zur AfD setzt oder vielleicht doch etwas Anpassung?
Also ich glaube, Friedrich Merz, das ist ja auch angeklungen, hat wirklich in der Vergangenheit mehr als deutlich gemacht, wie die Position der CDU und auch seine persönliche zur AfD ist. Für uns ist klar, es gibt da keine Zusammenarbeit, keine Kooperation. Da muss man sich die AfD auch nur anschauen, welche Rechtsextremisten da in ihren Reihen sind und was sie auch vertritt. Sie steht gegen all das und auch das ist bei der Klausurtagung noch mal klar geworden, für das wir als CDU stehen, gegen die NATO, gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie nähert sich Russland an, dem Aggressor Putin. Sie hat ein unklares Verhältnis zu China und deswegen gibt es da für uns als CDU auch kein Vertun, dass mit diesen Leuten nicht zusammenzuarbeiten ist.
Lose, jetzt will die Union ja, CDU und CSU, die wollen ja Volksparteien sein. Das heißt also, ziemlich heterogene Angelegenheit kann das werden, gerade bei der CDU. Die ringt um Geschlossenheit. Die ostdeutschen Landesverbände haben möglicherweise eine etwas andere Meinung zum Thema AfD. Die junge Gruppe im Bundestag rebelliert gerade gegen das Rentenpaket. Wie steht der Kanzler denn jetzt nach der Klausur da? Eher als Führungsfigur oder als Moderator von widerstrebenden Interessen seiner Partei?
Ja, also günstigstenfalls als Moderator von widerstrebenden Interessen seiner Partei, weil einem ja nicht so ganz klar wird, in welche Richtung er bei einigen Themen will. Also nochmal kurz AfD. Er hat im Januar gesagt, wer sich mit der AfD einlässt, der hat sie als Natter am Hals und wird sie nie wieder los. Wenige Wochen später hat er einen Antrag im Bundestag vorgelegt, von dem er wusste, der könnte nur mit der AfD zu einer Mehrheit kommen. So kam es auch. Bei der Rente gibt es jetzt auch einen Gesetzentwurf des sozialdemokratischen Koalitionspartners, wo man sich auch fragt, wo war eigentlich die CDU, als dieser Gesetzentwurf fertiggestellt wurde und hat die Feinheiten gelesen, wieso kommt der Protest jetzt erst? Das sind alles Punkte, wo Merz sagt, ich verstehe die jungen Leute und gleichzeitig kommt so ein Gesetzentwurf. Also jetzt können wir die Themen, das werden wir wahrscheinlich noch tun, noch weitere nennen dieser Art. Aber ja, er moderiert nicht mal richtig, sondern er zeigt eigentlich den Widerspruch, in dem er sich befindet und den er versucht zusammenzubinden. Und das ist verdammt schwer.
Herr Schlingert, nach einem halben Jahr Regierung liegen jetzt Union und AfD in den Umfragen der sogenannten Sonntagsfrage gleich auf. Was sagen denn diese Zahlen aus? Ist das nur eine Krise der Union, aber eine Krise der politischen Mitte insgesamt?
Gut, die Sonntagsfrage ist erst immer ein Stimmungsbild, also nicht die klassische 18 Uhr Prognose, sondern gibt eigentlich wirklich einmal die Stimmung.
Wobei
da
ja danach gefragt wird, was würden Sie wählen, wenn am nächsten
Bundestag gewählt wird.
Während Sie antworten, blenden wir vielleicht auch die von Ihrem Institut aktuelle Umfrage auch noch ein.
Das können wir.
Ja. Und also das heißt, ist es nur eine Krise der Union? Denn wenn wir da drauf schauen, sehen wir ja nicht nur Gleichstand zwischen AfD und Union, sondern auch SPD und Grüne, die nicht besonders gut dastehen. Ist es eine Krise der politischen Mitte, diese Umfrage?
Es bildet die Stimmung in Deutschland gerade da. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist gerade mal bei 20%. Die Leute machen sich viele Sorgen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland in der Zukunft nicht mehr so tragbar ist wie jetzt. Sie machen sich Sorgen, dass zu viele fremde Menschen nach Deutschland kommen. Und das spiegelt deshalb auch hier in der Sonntagsfrage ganz klar da, wie die Stimmung hier in Deutschland gerade ist.
Ja, was sagt uns das jetzt eigentlich? Wir wissen, Friedrich Merz wollte sie eigentlich halbieren. Jetzt ist sie doppelt so stark wie 2021. Da hat natürlich allerdings, muss man ehrlicherweise sagen, auch die Ampelkoalition kräftig mitgeholfen. Was sagt uns jetzt eigentlich diese politische Stimmung, die sich ja aber eben auch in möglicherweise Stimmen bei der Wahl dann materialisiert?
Na, ich finde, dass ganz deutlich wird, dass die CDU keinen Umgang und keine Strategie gegen die AfD gefunden hat. Also das wurde auch in der Pressekonferenz am Montag noch mal ganz klar. Herr Merz hat ja noch mal ganz klar gesagt, wir machen eigentlich alles so weiter wie bisher, weil das ist schon der richtige Weg. Also wir gehen sie an, wir setzen auf unsere eigenen Themen. Aber das fruchtet so, wie sie das bisher gemacht haben, ja nicht. Und es mag vielleicht auch daran liegen, dass es einerseits diese klaren Ansagen gibt, also wir machen nichts mit denen, das immer wieder durchbrochen wird und man sich letztendlich fragt, wofür steht das denn eigentlich? Also nicht, dass ich ihm das persönlich nicht abnehme, aber es wird nicht wirklich klar durchgehalten. Eckhard Lohse hat ja schon auf diese Abstimmung mit der AfD verwiesen. Es gibt aber auch viele Äußerungen, die immer wieder so das Ganze so öffnen.
Frau Simon, um sich von diesen Kamikaze-Flügen der Ampelkoalition abzusetzen, hieß es ja mal, gut regieren statt skandalisieren. So richtig gut gelungen ist es Ihrer Partei aber nicht.
Also das finde ich nicht. Ich finde, wir als CDU, wir versuchen, die Kompromisse in der demokratischen Mitte zu finden. Und mich ärgert es ehrlich gesagt ein bisschen, Sie haben es jetzt auch angedeutet, dass es immer so dargestellt wird, als ob die CDU sich alleine darum kümmern muss. Das ist ein Problem, vor dem wir alle stehen als Demokraten. Und da erwarte ich auch von SPD und von den Grünen insbesondere, von den beiden Parteien, dass sie hier auch ihre Verantwortung wahrnehmen und sich nicht feige wegducken. Weil zur Wahrheit gehört eben auch dazu, dass bei der letzten Bundestagswahl auch die SPD 170.000 Wähler an die AfD verloren hat. Also es ist nicht nur das Problem der CDU. Und ich glaube, wir müssen das klar benennen und müssen dann doch aber sagen, es muss jetzt darum gehen, die Wählerinnen und Wähler wirklich zurückzugewinnen und da eine Brücke zu bauen. Und diese Brücke, und das versuchen wir jetzt auch als CDU gerade zu bauen, ist, dass wir die lange versprochenen Reformen jetzt auch endlich durchsetzen. Das bedeutet Rente, das bedeutet Sozialstaat, das bedeutet Wehrpflicht, Migration. Und da ist die CDU mit vielen Vorschlägen schon vorgegangen. Und da liegt es jetzt auch in vielen Punkten bei der SPD, dass sie hier auch tatkräftig mitarbeitet, wenn sie es wirklich ernst mit dem Kampf gegen die AfD meint.
Es waren wesentlich mehr als 170.000 Stimmen, die die SPD Richtung AfD verloren hat bei der Bundestagswahl. Aber gut, die Frage ist ja jetzt
720.000, Entschuldigung.
Was passiert jetzt eigentlich, wenn sich sowohl für die SPD, vielleicht kurzer Hinweis, morgen werden wir genau dieses gleiche Thema in Bezug auf die SPD ausführlich diskutieren. Wir sind heute bei der Union. Was bedeutet das für oder nennen wir es jetzt mal wieder die demokratische Mitte, wenn sich diese Zahlen in absehbarer Zeit nicht bessern?
Also ich erkenne gerade bei der Union im Grunde genommen das, was Sie beschreiben, Frau Simon, wenn man mit den Führungsleuten redet, eine gewisse Verzweiflung, dass sie sagen, wir kriegen das mit dieser SPD nicht durch. Also wenn man sich nochmal anguckt, das erste halbe Jahr Angela Merkel 2005, 2006, da war nach 3 Monaten eine Erhöhung des Renteneintrittsalters um 2 Jahre beschlossen. Und zwar auf Antrieb des sozialdemokratischen Arbeitsministers Müntefering. Das heißt, die Bedingungen waren viel günstiger, die Parteien waren näher aneinander dran. Eine, sagen wir mal, Mitte-CDU und eine Schröder-Müntefering-SPD, die haben solche Sachen gemacht. Und jetzt stehen wir davor und sagen, okay, Rente bedeutet erstmal jede Menge Geld draufpacken. Das ist ja nicht das, was die CDU eigentlich an Rentenreform gerne machen würde. wir warten immer noch auf das Entlastungspaket bei der Rente oder wo man sagt, okay, jetzt haben alle, wie Münde-Fering immer sagte, Grundschule Sundern reicht, haben gesehen, also wir kommen auch mit den 67 nicht dauerhaft durch. Aber in die Richtung gibt es keine Bewegung, eine gewisse Verzweiflung, wie gesagt, bei den CDU-Leuten und bei der SPD. Naja, also so eine richtig große Bereitschaft, sich zu bewegen, sehe ich in einigen Teilen nicht. Wenn ich zum Beispiel das Bürgergeld angucke, klar kann man sagen, uns wurde der Name unseres Projekts weggenommen. Das ist, glaube ich, schon etwas, das tut den Sozialdemokraten weh. Aber in der Sache hat man ja eigentlich nur beschlossen, endlich mal das sozusagen einzuhalten, was jetzt schon Gesetzeslage ist. Also Ihre Frage, was passiert, wenn die Zahlen so bleiben? Dann wird diese Stimmung wahrscheinlich immer schlechter innerhalb der Koalition.
Das war jetzt nur ein Programmhinweis auf morgen, was Sie da am Schluss über die SPD gesagt haben.
Denke immer mit.
Vielen Dank. Herr Schlingert, welches Problem ist im Moment das größte für die Union? Das Kommunikationsproblem, das Führungsproblem oder ein Identitätsproblem?
Also da spielen, glaube ich, ganz viele Faktoren rein. Aber wenn wir uns vielleicht einmal die Parteikompetenzen angucken, die können wir heute nicht einblenden. Aber die habe ich natürlich im Kopf. Wir fragen ja im Deutschlandtrend alle paar Monate auch einmal ab, welche Aufgaben welche Parteien am besten lösen können. Und wir haben jetzt in unserer Sonntagsfrage beide Parteien, also die AfD und Union, zum ersten Mal auf dem Teil, 26-26. Aber bei dem Kompetenzfeld Asyl- und Flüchtlingspolitik, da ist zum ersten Mal die AfD vorne, 26-24. Und vor der Bundestagswahl war die Union da noch vorne. Das heißt, die Kompetenzwerte, die sich eine Partei eigentlich über eine längere Zeit auch aneignen muss, die sind jetzt mittlerweile so weit, dass bei vielen Feldern die AfD an zweiter Stelle hinter der Union steht und nicht, wie es eigentlich viele Jahre traditionell so war, entweder die SPD bei vielen Sachen vorne oder die Union.
Das fällt ja auch bei anderen Bereichen inzwischen auf. Sie haben ja gesagt, Friedrich Merz, auch mal zitiert, Sie haben ihn auch geziert, es gibt mit der AfD, wenn wir jetzt kurz noch bei diesem Thema bleiben, wie man mit ihr umgeht, keinerlei Übereinstimmung, weder in politischen Detailfragen noch grundsätzlich. Das wir sogar noch weitergezogen für alles, was wir entwickelt haben, gemacht haben, wofür die Bundesrepublik Deutschland seit 1949 steht. Trotzdem haben wir in der letzten Woche von ihm einen O-Ton gehört, den schauen wir uns nochmal an, den kennen viele, aber wir werden ihn uns nochmal in Erinnerung rufen. In Potsdam war das vergangene Woche.
So, und bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Das muss beibehalten werden. Das ist in der Koalition verabredet.
Herr Lohse, ist das AfD-Rhetorik?
Nee, also ich glaube, um das zu sagen, braucht man schon ein bisschen bösen Willen. Also gerade wenn man das Zitat im Zusammenhang hört, sagt er ja, es geht um Rückführung. Also wir könnten ergänzen, Fußnote, illegale Migranten. Er will, glaube ich, nicht darauf hinweisen, dass es ihm um dunkelhäutige Menschen geht, deren Hintergrund erkennbar ist, sondern dass er sagt, im Zusammenhang mit Rückführung von Migranten, ich würde ihm da nicht AfD-Rhetorik unterstellen. Es ist trotzdem ein echter Friedrich Merz. Denn er lässt natürlich Spielraum offen und Interpretationsraum offen. Das ist so wie die meisten meteorologischen Tiefs haben Frauennamen, wo man auch denkt, was ist jetzt wieder passiert? Der hat eine sehr lebendige Rhetorik und da gehen auch mal Sachen raus. Aber eine rassistische AfD-Rhetorik kann ich übrigens auch in dem Zitat so nicht wirklich erkennen, weil der Zusammenhang ja klar ist. Also da würde ich ihn vor dem Vorwurf doch in Schutz nehmen.
Ich habe es auch nicht gedacht, rassistisch gesagt. Nee, nur einfach die klassische
AfD-Rhetorik ist ja von rassistisch jetzt vielfach nicht so weit entfernt. Ja.
Aber ich würde das, da würde ich jetzt mal widersprechen, weil ich sehe schon, dass das so eine Suggestion hat, diese Aussage, auch wenn man sie im Ganzen sieht, dass sie ganz leicht rassistisch aufladbar ist. Und damit, ich würde ihm gar nicht unterstellen, dass er das bewusst tut, aber er öffnet damit einen Raum. Er nennt keine benennt nicht konkrete Probleme, sondern er macht auf, wir haben hier ein Problem mit der Migration, die Leute müssen abgeschoben werden. Es wird nicht spezifiziert. Und dann dieses, was ist denn die Situation im Stadtbild? Das kann ja vieles sein, was einen da stört. Und finde ich ein ganz schwieriges Ding.
Als er dann gestern, ja, klar.
Das ist eine Rhetorik, die spielt der AfD absolut rein. Und das hat was Spalterisches, das sehe ich schon so.
Das klingt wie Beifall von der falschen Seite.
Also ich muss ehrlich sagen, dass es mich schon stört, dass wir in den letzten Monaten und Jahren vermehrt immer diese Diskussion auf der Metaebene führen, anstatt mal wirklich die Probleme zu besprechen. Weil ich engagiere mich politisch, damit wir konkrete Probleme lösen. Und dazu gehört auch, und das ist ja auch das, was adressiert werden sollte, die Sicherheit im öffentlichen Raum. Und Sie haben es angedeutet, wenn man es richtig verstehen wollte, dann konnte man es schon richtig verstehen. Damit wurde ein Gefühl ausgedrückt, das wir alle haben. Damit wurde auch was ausgedrückt, was auch die Umfragen zeigen. Also es war Deutschland-Trend in Fritas DIMAP, die gesagt haben 2024, das Sicherheitsgefühl der Menschen im öffentlichen Raum, dass sie sich unsicher fühlen, war bei 40%. Ja, also es wird von den Zahlen gestützt. 2017 waren es noch 27%. Gleichzeitig ist in der Zeit die Körperverletzungen im öffentlichen Raum seit 2017 um ein Viertel hochgegangen. Und die Leute, die das begangen haben, hatten zu 40% keinen deutschen Pass. Vom Bevölkerungsanteil sind es aber nur 15%. Also wir sehen, die Zahlen unterstützen das ja. Wir sehen auch, dass das Gefühl da ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, gerade auch von den Parteien wie SPD, wie Grüne, dass sie das jetzt nicht skandalisieren und wieder nutzen, um da Metadebatten zu führen, sondern dass wir doch wirklich mal konkret die Probleme lösen. Ich habe sie vorhin auch schon angesprochen. Und dann würden wir auch hier keinen Vorschub der AfD leisten.
Aber ich finde, von einem Kanzler kann man schon erwarten, dass er, wenn er diese Probleme konkret benennen will, dass er sie konkret benennt. Und dass er nicht einfach so einen Allgemeinplatz da aufmacht, der mit Ressentiments spielt, ob bewusst oder unbewusst. Und dann war ja, gestern war es bei der Pressekonferenz, kam er dann ja noch mit den jungen Frauen um die Ecke. Ich meine, mag es sein, dass Sie das teilen, wenn man anguckt, wie junge Frauen bei der Bundestagswahl gewählt haben, dann sind die meisten nicht der Ansicht von Friedrich Merz oder unterstützen zumindest seine Politik nicht. Das war ja genau die Wählergruppe, wo die Union es echt schwer hat.
Jetzt habe ich noch keine Umfrage, Herr Schlinkert, gelesen zu dieser Stadtbildäußerung, aber wir kennen andere Umfragen, was das Thema Migration, innere Sicherheit, auch den Zusammenhang zwischen innerer Sicherheit, Migration, auch Kriminalität angeht, da gibt es auch belastbare Statistiken. Das hat mit Rassismus wenig zu tun, bis gar nichts. Möglicherweise könnte Friedrich Merz ja da durchaus nicht gerade wenigen Leuten aus der Seele gesprochen haben. Das heißt also, dass die schon das Gefühl haben, da nennt einer mal die Sache beim Namen, selbst wenn sie sagen, er ist nicht konkret geworden, aber dass er nicht so quer zur Fahrbahn der Stimmung in der Bevölkerung steht.
Das ist ja das Schöne, dass wir die Demoskopie haben, dass wir in 2 bis 3 Wochen, beziehungsweise spätestens Anfang November beim nächsten Deutschland-Trend auch sagen können, ob das einen Effekt auf die Sonntagsfrage hatte, ob die AfD gestärkt wurde, ob die Union gestärkt wurde, ob eine andere Partei was verloren oder gewonnen hatte. Das kann man dann natürlich nicht alles einfach nur auf ein Statement zurückführen. Aber es wird trotzdem sehr interessant sein, weil man kann natürlich nicht jetzt in dieser Woche neue Zahlen erheben. Die Leute brauchen natürlich die Menschen erstmal ein bisschen, um sowas zu verdauen, um sich eine eigene Meinung zu dem Thema zu machen. Und das wird man in 2 Wochen bei uns im Deutschlandtrend eben sehen können.
Ich glaube übrigens, dass das auch die gestrige Reaktion von Merz in der Pressekonferenz, wo er ja, also er grinste, man merkte, ich weiche hier keinen Zentimeter. Und irgendwie stand so ein, das Ding ist gut gelaufen für mich in seinem Gesicht.
Er gefällt sich dabei.
Und ich glaube, dass er natürlich wahnsinnig darunter leidet, dass er seit er angetreten ist als Kanzler permanent erklären muss, ich habe noch einen Koalitionspartner, eigentlich habe ich 2 Koalitionspartner und ich muss hier Rücksicht nehmen. Und ein Eingangszitat, keine Fraktion hat die absolute Mehrheit und. Und natürlich er unter diesem Druck Dinge tun muss, diejenigen, die richtig seine Fangruppe waren, vor allen Dingen in den Nichtregierungszeiten von ihm, gesagt haben, so, das wollen wir von ihm hören. Wir wollen mal wieder hören, dass einer sagt, jawohl, und so ist es. Und das war so ein Moment, wo er, nehme ich mal an, ich habe unglücklicherweise keinen Zugang zu seinen Mails, aber vermutlich war da eine ganze Menge dabei, die gesagt haben, das ist der Friedrich Merz, den wir haben wollen. Deswegen war er mit dem Thema einigermaßen im Reinen. Was seine Kommunikationsleute um ihn herum davon gedacht haben, das weiß ich nicht. Aber
also jedenfalls wieder,
die waren nicht so begeistert.
Brandschauer ja nicht mehr in den Mund nehmen. Ist das ein vergifteter Begriff?
Also das Wort wird ja gerade auch immer von links verwendet. Ich glaube, es ist ganz egal, was für einen Begriff wir nehmen. Ich habe es vorhin angedeutet, wir müssen endlich mal anfangen, das jetzt auch wirklich anzugehen. Also ich kann es wirklich auch langsam ehrlich nicht mehr hören, dass wir immer darüber reden, Brandmauer hier, da. Es muss doch darum gehen, dass wir die Wählerinnen und Wähler, die sagen, wir können den Parteien der demokratischen Mitte unsere Stimme gerade nicht geben, wieder zurückholen. Und da brauchen wir eine Brücke, dass wir diese Wählerinnen zu uns holen. Und ob wir da jetzt Brandmauer oder was auch immer sagen, ich glaube, das ist wirklich wieder eine dieser Metadiskussionen, die uns überhaupt nicht weiterhilft.
Aber die Frage ist ja, was könnte denn diese Brücke sein? Weil ja sich die Politikwissenschaftler relativ einig sind, dass wenn man zu sehr so eine Rhetorik bedient und zu sehr das Thema Migration spielt, dass das bei der AfD einzahlt. Also dass ich sehe schon dieses Dilemma für Sie, das will ich gar nicht negieren, aber es gibt einfach diese Erhebungen, die total eindeutig sind. Das würden, ich nehme an, dass Sie das bestätigen.
Aus unseren Zahlen kann man nur sagen, Migration ist das Top-Thema für die Menschen gerade in Deutschland. Und was ich ja eben schon zitiert habe, die AfD hat da im Moment den höchsten Kompetenzwert.
Und was also ja absolut erschreckend ist, weil Lösung haben Sie ja keine. Ne?
Ja, aber wie ist das zu erklären? Wir haben rückgängige Zahlen, nicht erst seit dieser Regierung, die gingen auch schon unter der Ampel runter. Wir haben Machtwechsel in Damaskus, also das spielt auch eine Rolle. Also wir haben auch andere Umstände. Aber immerhin gehörte das ja zu den Punkten, wo diese Regierung sofort geliefert hat, gesagt, am Tag 1 stellen wir Leute an die Grenze und weisen zurück. Wie effektvoll das auch immer ist. Also wenn man aber für die Gesamtbevölkerung, man nimmt, die sehen die Zahlen, das geht zurück, klar. Das meinte ja auch, glaube ich, Merz. Das sieht man noch nicht überall. Und über diese Rückführungsproblematik schreibe ich zumindest, seit ich über deutsche Innenpolitik schreibe. Das ist immer dasselbe, immer dieselbe Debatte. Wir müssten also jetzt mal los. Es geschieht dann aber nie das, was geschehen muss. Ein sozialdemokratischer Bundeskanzler hatte einen Spiegeltitel damit bestritten. Jetzt konsequent zurückführen, aber schnell war das, glaube ich. So, das ist doch das, was die Leute viel mehr stört, dass man sagt, ihr nehmt jetzt seit 40 Jahren Anlauf. Was ist denn eigentlich, das bezieht sich ja nicht nur auf eine Bundesregierung, das bezieht sich auf die Länder, je nachdem, wer in welchen Rückführungsverpflichtungen ist. Das ist doch eigentlich viel schlimmer, denn die absoluten Zugangszahlen, da müssten ja selbst stramme AfD-Freunde oder Migrationsgegner sagen, na gut, 60% zurück, das ist ja mal ein Wort.
Aber Teil des Problems ist, glaube ich, auch, dass die CDU im Wahlkampf so wahnsinnig viel versprochen hat. Also Friedrich Merz und auch Carsten Lindemann und einige andere haben ja ganz oft gesagt, wenn wir kommen, wir ändern das sofort. Das war das, was, und dass die Asyl- und Flüchtlings- und Migrationspolitik ist eben so kompliziert und juristisch schwierig und dann gibt es die EU-Ebene und dies und das, dass das eben so einfach nicht ist. Und ein Problem ist, wenn man viel verspricht und es dann nicht löst, dann löst man eben eine Enttäuschung aus.
Bringen ja oft Wahlkämpfe so mit sich. Interessant, dass Sie gerade gesagt haben, Migration sei sozusagen das Top-Thema gerade. Jetzt haben Sie aber in der letzten Umfrage auch noch eine andere Frage gestellt, die so ein bisschen das relativiert. Und die wollen wir uns mal angucken. Da ging es nämlich darum, die Leute, welche Gefahren oder was ist die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland? Das ist also Stand Oktober 2025. Das haben wir haben Sie aufgedröselt. Er schlingert nach Ost- und Westdeutschland. Und interessant ist die ersten beiden Plätze. Also die größte Gefahr sehen die Menschen in Westdeutschland in Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, gefolgt von dysfunktionalen Handeln in Politik und Verwaltung, Unpünktlichkeit der Bahn und so weiter. In Ostdeutschland sieht es ziemlich anders aus. Da ist der Rechtsextremismus mit 22% nicht so stark wie dieses dysfunktionale Handeln von Politik. Das wird in Ostdeutschland sehr viel mehr als Hemmnis empfunden. Also hier fallen aufgrund dieser Grafik Ost und West doch ziemlich weit auseinander. Und wenn Sie sich aber den Rest anschauen, Migration Platz 4, gar nicht so besonders wichtig im Moment, also zumindest doch wichtig, aber man sieht es nicht als Gefahr für die Demokratie an. Da ist es dann doch ziemlich gleich. Doch ein ziemlich erstaunlicher Befund, dass wenn man jetzt ganz konkret fragt, viele sagen, unsere Demokratie ist in Gefahr, beziehungsweise sie wankt oder sie könnte instabil werden. Und dann sagt man, Rechtsextremismus ist die allergrößte Gefahr.
Genau, also man muss natürlich immer unterscheiden, also ob man nach Sorgen fragt oder wie hier bei dieser Frage, Gefahr für die Demokratie. Und dazu kommt noch eine andere Zahl aus der gleichen Erhebung. Wir haben auch gefragt, ob die Menschen mit der Art und Weise, wie Demokratie in Deutschland gerade funktioniert, wie sie umgesetzt ist, ob man damit zufrieden ist. Und da sind gerade mal 42% der Bevölkerung zufrieden. Das heißt, 42% sind zufrieden mit der Umsetzung. Und wenn man dann fragt, Worüber macht ihr euch denn Sorgen? Also welche Gefahren gibt es? Dann kommt der Rechtsextremismus da ganz oben raus.
Glauben Sie denn, dass das so eine vorübergehende Sache ist? Er sagt, da habe ich jetzt im Moment, ich ärgere mich über die Performance der Regierung, was da im Bundestag passiert, da geht nichts vorwärts. Überall brennen die Krampen und wichtige Reformen werden nicht angepackt, auch aus Feigheit der Politik. Kann sich da möglicherweise etwas entwickeln, festsetzen, was dann doch von Dauer ist?
Es hat sich sicherlich schon sowas in die Richtung entwickelt, weil wir sehen das ja auch, wenn wir Institutionen abfragen, da ist das Vertrauen seit vielen Jahren, geht es immer weiter in die falsche Richtung. Die Leute vertrauen vielen Institutionen gar nicht mehr richtig und es gibt auch das Thema Bürokratieabbau, wenn man da zum Beispiel fragt, welcher Partei traut man zu, sich darum zu kümmern. Da sagen fast ein Viertel, traue ich gar keiner Partei mehr zu. Also da hat sich schon etwas entwickelt. Und das sind auch Dinge, die man nicht, glaube ich, einfach so leicht mal wieder zurückdrehen kann.
Frau Simon, Sie haben gerade gesagt, Sie sind in die Politik gegangen, um was zu bewegen, was zu ändern. Also jetzt nicht nur einfach drüber zu reden, sondern auch tatsächlich was zu tun und auch für die Menschen sichtbar und spürbar etwas zu tun. Da haben Sie eine Menge vor.
Ja, deswegen ist es ja gut, dass ich jung bin und jetzt ganz viel Zeit habe, das alles anzugehen. Aber ja, also wir lachen jetzt drüber, aber das ist es ja. Also ich habe damals für mich gesagt, ich möchte nicht eine von denen sein, die immer schimpft und dann sich nicht einbringt und was versucht zu ändern, sondern ich möchte, auch wenn es vielleicht manchmal mühsam ist und vielleicht auch manchmal ein bisschen spaßigere Beschäftigungen gibt, ich will versuchen, dass wir konkret was ändern. Und da sind jetzt ja Themen, Sie haben es vorhin auch angesprochen, wie zum Beispiel die Wehrpflicht, wie zum Beispiel die Rente, Themen, die ja auch vor allem uns als junge Generation sehr betreffen und wo man sich jetzt einbringen kann und wo man auch Gehör geschenkt bekommt. Die Kontingentwehrpflicht, die jetzt im Koalitionsvertrag steht und hoffentlich auch bald gesetzt wird, die war eine Initiative der Jungen Union von uns. Und das Gleiche ist bei der Rente. Wir hatten jetzt vorhin die junge Gruppe. Wir als Junge Union und junge Gruppe haben gesagt, die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48% über 2031 hinaus und damit im Übrigen auch über den Koalitionsvertrag hinaus, das können wir so nicht mitgehen. Das ist auf dem Rücken der jungen Generation. Und da laut zu sein und sich einzusetzen, das finde ich wichtig und das würde ich im Übrigen auch von Bärbel Baas zum Beispiel erwarten, die jetzt sagt, sie möchte Politik für die junge Generation machen und versucht diese Maßnahme jetzt, diese Festschreibung als Maßnahme für die junge Generation zu verkaufen, was ehrlich gesagt entweder sehr unehrlich ist und sie versucht die junge Generation zu täuschen oder sie weiß es nicht besser und beides finde ich höchst bedenklich.
Also wir bleiben jetzt mal bei Ihrer Partei ganz kurz, wenn Sie schon, Sie haben jetzt das Stichwort gegeben, Rentenpaket, es geht ja Ihnen auch um Geschlossenheit. Das sagt der Bundeskanzler ständig oder der Parteivorsitzende. Nur jetzt hat die junge Gruppe aufbegehrt. Das heißt, Sie leisten jetzt Widerstand gegen einen Kabinettsbeschluss, den der Bundeskanzler mit herbeigeführt hat. Wie soll das jetzt funktionieren? Einerseits, Sie wollen den Leuten klar machen, was es geht, aber jetzt rumpelt es ganz schön bei Ihnen in der Partei, beim Rentenpaket auf jeden Fall erstmal in der Union.
Ja, also ich habe vorhin gesagt, dass wir, um die AfD zu bekämpfen, Reformen brauchen und Kompromisse. Und das Rentenpaket 2 ist auf jeden Fall ein Kompromiss, wo auch die CDU ein ganzes Stück mitgegangen ist. Und vor allem wir als junge Generation, weil da sind viele Punkte drin, die jetzt nicht unbedingt in unserem Sinne sind. Aber wir haben gesagt, ja, das müssen wir machen, weil wir müssen jetzt endlich mal konkrete Reformen auch anstoßen und da auch als CDU einen Schritt auf die SPD zugehen. Da war aber immer klar, dass wir das auf Basis des Koalitionsvertrages machen. Und ich habe es angedeutet, dass was jetzt da passiert, was dann auch zu Folgekosten in Höhe von 115 Milliarden Euro führt, das ist nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt. Und wir sind ja jetzt am Beginn des parlamentarischen Verfahrens. Das bedeutet, das Gesetz wird ja jetzt noch vom Parlament auch behandelt. Und da würde die junge Generation, und das hat Friedrich Merz ja auch selbst gesagt, ihren Job, glaube ich, nicht so gut machen, wenn sie da jetzt nicht auch die konkreten Kritikpunkte anbringen würde.
Jetzt mal jenseits von... Das strukturelle Gesetz sprechen Sie da an, dass das im Parlament anders rauskommt, als es reinkommt.
Aber jenseits von den Inhalten ist es ja schon so, dass dieses Paket ist durchs Kabinett, das war noch mal Thema im Koalitionsausschuss, das heißt, es ist von den Parteispitzen abgesegnet und jetzt gibt es dieses Problem. Ich kann das sogar inhaltlich aus Ihrer Perspektive nachvollziehen, weil Sie wirklich viele Zugeständnisse gemacht haben im Laufe der Zeit jetzt. Aber trotzdem ist es ein Problem, wenn Pakete immer wieder aufgemacht werden. Das kann man auch jetzt bei der Wehrpflicht zur SPD sagen. Und die Leute mehr das Gefühl haben, jetzt haben wir hier schon wieder eine Regierung, die sich nur streitet und die nichts, wenn ich das mal so sagen darf, auf die Kette kriegt. Und das stimmt natürlich nicht ganz. Es ist ja auch einiges bewegt worden. Aber diese Signale sind natürlich ganz schwierig. Und in diesem konkreten Fall würde ich aber auch sagen, den Punkt, den Sie kritisieren, es hätte ja eigentlich irgendjemand vorher auffallen müssen von Seiten der CDU. Also da hat es ja offensichtlich auch mit der Abstimmung zwischen dem Kanzleramt und der Fraktion nicht vernünftig geklappt. Ich muss noch mal erklären,
es geht ja nicht um die Haltelinie, diese 48% bis 2031, sondern darüber hinaus. Das heißt, dieser Demografie- oder Nachhaltigkeitsfaktor, der ja die Rente etwas dämpft, Kosten dämpft, soll weiter beibehalten. Das steht da plötzlich drin. Und jetzt fühlt sich die junge Gruppe ja irgendwie über den Tisch gezogen. Wie könnt ihr, also das war ja im Prinzip eigentlich der Vorwurf auch an die eigene Fraktionsführung, an den Kanzler, wie könnt ihr sowas zustimmen, dass das bis 2040 weiterlaufen soll, dieses Aussetzen des Nachhaltigkeitsfaktors, und kostet zusätzlich zu den hohen Kosten für Renten 115 Milliarden Euro.
Ja, also es steht ja nicht so explizit drin, es wird weitergehen, sondern nur, wenn man das Gesetz liest, stellt man fest, es ist eben das, was eigentlich als Rückholmechanismus reingeschrieben worden wäre. Das findet sich dort nicht. Das heißt, im Grunde erwarten ja, ich glaube, weit mehr als die Jungen in der Fraktion, weite Teile der Fraktion. Immerhin ist ja der Alles-mal-machen-Generalsekretär der stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Arbeit und Soziales. Also ich unterstelle mal, dass der den Gesetzentwurf unterm Kopfkissen liegen hatte, hoffe ich jedenfalls. Was die Union vermisst, ist ja ein Bekenntnis in diesem Gesetzentwurf, dass man sagt, so, dass wir jetzt nach oben gegangen ist, eine Mehrbelastung haben, dass das erkennbar später wieder eingespart wird. Das ist natürlich super, da geht man dann auf die Wahl 29 zu. Ich sehe schon einen Heerscharen von Sozialdemokraten, die sagen, das ist eine ganz tolle Idee, wir gehen mit einer Rentenkürzung in den Wahlkampf. Das werden die nicht machen. Das wird nicht passieren. Warum niemand früher aufgeschrien hat, weiß ich nicht. Als ich den Gesetzentwurf gelesen habe, als Nichtfachmann für Arbeit und Soziales, musste ich mich erstmal bei meinen Kollegen, die viel mehr davon verstehen, genau informieren. Und ich habe den Eindruck, da ist was durchgegangen. Und da hat ein sehr cleveres Arbeitsministerium, was natürlich ein seit langer Zeit in sozialdemokratischer Hand ist, einen sehr cleveren Gesetzentwurf geschrieben und den in einer Phase eingebracht, wo die Maxime der Regierung und auch des Kanzlers war, wir müssen bis zum Sommer das Land umbauen und euch das beweisen. Lieber mal Tempo machen, da ist das Ding auch mit durchgegangen. Und sieht man übrigens ja auch in Teilen der Jungen so, dass man sagt, ist nicht optimal gelaufen mit diesem Gesetzentwurf. Die Frage ist, was kann man davon noch retten jetzt in einer Zeit, wo ja die SPD-Verantwortlichen, Dagmar Schmidt, sagt, wieso, nee, das Ding ist okay.
Und man könnte ja, machen wir jetzt so. Wir haben ja die Klingbeil schon angedroht, dann wird auch Mütterrente und Aktivrente wieder aufgedrängt oder aufgedröselt auf Papier.
Wobei das mit der Mütterrente Sie ja wahrscheinlich nicht stören würde, oder?
Es gibt Punkte, da wäre es jetzt der Widerstand wahrscheinlich nicht allzu groß von unserer Seite, aber vielleicht einen ganz kurzen Punkt noch zu machen. Wir haben ja auch gesagt, dass wir eine Rentenkommission einsetzen wollen. Und da müssen wir natürlich auch schauen, wenn wir jetzt Festschreibungen bis 2040 machen, wir wollen ja schon, dass eigentlich die Regelungen für die nächsten Jahre in dieser Kommission auch getroffen werden. Also genau. Wir haben gesagt, das, was jetzt zu regeln ist, regeln wir. Und deswegen finde ich, ist es auch wirklich stringent zu sagen, wir gehen nicht darüber hinaus, unabhängig von den Kosten. Und da müsste eigentlich die SPD meines Erachtens auch mitziehen. Deswegen ist dieser Dissens, glaube ich, sehr schnell auch aus der Welt zu räumen.
Da kann man nicht viel oder nicht genügend Optimismus haben für diese Frage, was aus der Rentenkommission wird. Aber Herr Schlingert, es ist ja so allgemeiner Konsens, wenn man so rumhört und sagt, ja, das geht ja nicht weiter. Und diese Kosten und auf Kosten der jungen Generation und diese hohen dreistelligen Milliardenbeträge, mit denen jetzt ein System, das gar nicht mehr, das eigentlich schon fast selbst dysfunktional ist, noch gepäppelt wird. Nur wenn es ums Konkrete geht, dann glaube ich, wäre es quasi ein politischer Selbstmordversuch, wenn man versuchen würde, an diese Rentenversicherung in absehbarer Zeit ranzugehen, weil damit sind die Leute, die meisten, und wir haben ja viele ältere Menschen, die auch besonders gern zur Wahl gehen und besonders viel Einfluss haben, eher nicht einverstanden.
Ja, da kann ich auch eine Zahl natürlich zu zitieren. Also wir haben in Deutschland, das sind auch immer alles Zahlen hier aus dem ARD-Deutschland-Trend, die ich hier zitiere, haben wir 49%, die eine grundlegende Reform der gesetzlichen Rentenversicherung sich wünschen. Wir haben 36%, die gezielte Anpassungen wollen und 11%, die sagen, sollte alles so bleiben. Von diesen 49, die sich eine grundlegende Reform wünschen, sagen aber ungefähr über 81%, dass sie kein Vertrauen in die jetzige Bundesregierung haben, dieses Thema auch umzusetzen, also zu bearbeiten. Und da sieht man eben, die Hälfte der Bevölkerung will eine grundlegende Reform, aber von denen sagen 80%, Die jetzige Regierung kann das aber gar nicht schaffen.
Ja, und ich verstehe nicht ganz, warum man da so mutlos ist. Also die Straßen waren bei der Rente mit 67 nicht voll von Demonstranten. Die Menschen haben das schon verstanden. Das verstehen auch Ältere, auch wenn es um die eigene Rente geht. Weil die gucken ja auf ihre Kinder und sagen, im Zweifelsfalle muss ich die Rentenlücke meiner Kinder füllen, so oder so. Also ich glaube, da unterfordert man auch den Bürger und den Wähler, wenn man sagt, da dürfen wir gar nicht rangehen. Das sieht doch jeder, dass das so nicht weitergeht. Wenn also letztes Jahr waren von allen Rentenneuzutritten 60% frühzeitig in Rente. Also da muss man schon ganz schön Sack über den Kopf ziehen, um zu sagen, das können wir noch 20 Jahre so weitermachen. Das wird nicht klappen und das verstehen, glaube ich, alle Leute. Und wenn jetzt jemand sagt, na, kommt, das machen wir ziehen Konsequenzen, würde das, glaube ich, schon weitgehend geschluckt. Zumal, wenn man sich mal anguckt, was die AfD für Rentenforderungen hat. Da sind 48% ein Witz. Die gehen ja weit drüber hinaus. Also es ist ja nicht so, als wären das Rentenreformer. So, warum geht da keiner hin und macht das? Die ängstlichsten Momente, die ich bei Friedrich Merz im Wahlkampf erlebt habe, wenn ihm irgendeiner zugeschrieben hat, die CDU will das Renteneintrittsalter erhöhen. Der hat nein, das ist üble Nachrede, wollen wir nicht, auf keinen Fall.
Der hat ja auch sehr dafür gekämpft, dass es nicht im Wahlprogramm steht. Im Grundsatzprogramm steht ja die Kopplung.
So.
Und ich glaube auch,
und Frau Reiche schon, wird ein Kopf kürzer gemacht, wenn sie Rente mit 70 sagt.
Aber ich glaube, dass es stimmt, dass es eine klarere Ansprache an die Leute, dass das gut wäre. Also die Situation ist so, dass alle wissen, hier muss, also jetzt nicht nur bei der Rente, sondern in vielen Bereichen wirklich was passieren. Und dann muss man eben auch Klartext reden und es dann angehen.
Das heißt, wie wird das ausgehen, wenn die junge Gruppe die Koalition aufs Spiel setzen? Denn wenn das jetzt noch so ein paar Nummern kommen, dann erinnert man sich doch an die Endphase der Ampel.
Also es ist ja nicht eine Nummer, sondern es ist ein wirklich fundamentaler Punkt in diesem Koalitionsvertrag.
Dieser Streit. Ja?
Ja, genau. Aber es ist jetzt nicht, dass da jetzt noch ein paar Nummern von der jungen Gruppe geplant werden, sondern es ist wirklich ein fundamentaler Punkt. Und wir haben unsere Position klar gemacht. Die SPD hat bislang jetzt noch nicht so viel Kompromissbereitschaft an den Tag gelegt, das jetzt noch mal abzuwarten. Aber ich will noch einen Punkt sagen, weil Herr Lohse es auch angesprochen hat. Lars Klingbeil hat es auch gesagt, er kennt keinen jungen Menschen, der nicht möchte, dass seine Großeltern eine gute Rente haben. Ich kenne aber auch keine Großeltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder später mal eine Rente haben. Und mich stört es, dass wir hier immer diesen Generationenkonflikt aufmachen, weil ich glaube, wir alle wissen, in welcher Situation wir sind. Wir wissen im Übrigen auch, dass wir in anderen Situationen, wir haben Wehrpflicht auch angesprochen, auch sehr darauf angewiesen sind, dass die jungen Menschen Bereitschaft zeigen. Und ich glaube, wir schaffen das als Gesellschaft. Wir müssen da halt einfach nur mal den Mut an den Tag legen.
Ich befürchte, ich muss jetzt noch mit dem anderen Generationenkonflikt belästigen. Sie haben gerade schon angesprochen, Wehrpflicht. Da ist es ja nun besonders offensichtlich, das Thema, die einen brocken die Suppe ein, die anderen löffeln sie aus. Je älter man ist, desto mehr Wehrpflicht und je jünger, desto weniger möchte man diese Wehrpflicht haben. Die Union hat sich da klar positioniert im Bundestag. Sie möchte ja vor allen Dingen auch, das ist ja der Streit mit der SPD, schon eine relativ klare Ansage, wo beginnt dann diese Situation, dass wir es machen müssen und nicht stundenlang oder Tage oder Wochenlang diskutieren. Aber eben viele junge Menschen sagen, nee, Wehrpflicht will ich nicht. Und sie wollen ja auch bei Jungwählern ankommen, Wählerinnen und Wählern ankommen. In welchem Dilemma stecken Sie da?
Also die Wehrpflicht ist ganz klar, da müssen wir gar nicht drüber streiten, ein riesiger Einschnitt in das Leben von jungen Menschen. Und gleichzeitig wollen wir hier in diesem Land in Frieden und Freiheit leben und wollen ja auch als junge Menschen alle Möglichkeiten, um hier unser Leben zu entfalten. Und es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie wir auch sagen würden, ja, dann geht jetzt mal an die Front, wie es dann oft auch so dargestellt wird, und da irgendwie so eine Leichtigkeit an den Tag legen, sondern wir sind in einer veränderten sicherheitspolitischen Realität. Wir haben den Aggressor Putin und ich glaube, das ist auch den meisten jungen Menschen klar. Das Problem jetzt hier ist einfach, dass wir es nicht schaffen, zu einer schnellen Lösung zu kommen und auch mal klare Verhältnisse zu schaffen. Und dass das die jungen Menschen dann etwas empört, das kann ich sehr nachvollziehen. Und deswegen müssen wir da liefern.
Ja, aber auch da wäre doch die klare Ansprache wie bei der Rente für die Notwendigkeit und auch, dass einer mal den Mut hat zu sagen, okay, wir reden jetzt über eine Mindestdauer von 6 Monaten Wehrpflicht. Also ich will jetzt nicht Opa erzählt vom Krieg spielen, bei uns waren es 15 und das war schon kurz, vorher waren es mal 24 und das gibt mir jetzt wahrscheinlich, wird mir nicht viele junge Freunde eintragen, aber das ist ein halbes Jahr Work and Travel in Australien weniger. Naja. Also wenn es um das Wohl des Landes geht, dann wird man das doch mal artikulieren können und sagen, das muss sein. Man will ja eigentlich auch nur Leute finden, wo man sagt, Erstens mal müssen die sich damit beschäftigen, dann sehen die vielleicht nach einem halben Jahr, könnte was für mich sein, ich bleibe. Oder aber ich weiß, die oder der, also es sind dann da nur Männer, wären da und dafür zu gebrauchen, Musterungsgrad so und so. Da hat sich jemand geschickt erwiesen in dem und dem Segment. Das ist ja der Ansatz des Verteidigungsministers, dass er sagt, ich will die alle sehen, alle mustern. Dann kann ich, wenn es soweit ist, fange ich nicht an, Briefchen zu schreiben, sondern kann ich sagen, die drei ziehe ich ein und die zwei nicht.
Aber Sie sprechen jetzt nur Männer an. Wir haben auch wieder in unserem Deutschland-Trend natürlich abgefragt, das ist schon ein paar Monate her, aber aus diesem Jahr, ob man für eine weitere Aussetzung des Wehr- und Zivildienstes ist. Da haben 23% gesagt ja, 18% wieder für eine Wiedereinführung und dann das Interessante, 55% sprechen sich aus für einen Wehr- und Zivildienst für Frauen und Männer.
Ja, als Pflichtdienst auch.
Ja. Aber da ist natürlich irgendwie die Zweidrittelmehrheit im Bundestag davor.
Genau. Das ist, ist das denn Wehrpflicht? Weil viele junge Menschen die ablehnen, ich glaube, in ihrem, also das Wort Wehrpflicht jedenfalls. Und im Moment ging es ja tatsächlich nur für junge Männer. Ist das denn, sind die dagegen, weil sie sagen, ich will mir das nicht so vorschreiben lassen, ich fühle mich da irgendwie bedrängt? Oder sind das grundsätzliche antimilitaristische, pazifistische Abneigungen gegen die Bundeswehr?
Gut, so weit haben wir das natürlich nicht abgefragt. Das ist natürlich dann auch wieder sehr abhängig von den Parteienhängern, auch bei den Jungen. Das sieht man ja ganz klar, aber auch bei den letzten Wahlen, Bundestagswahl, bei der Europawahl, wie sich da die Meinungen dann auch unterscheiden. Aber klar wird es da auch Menschen dabei geben, die sagen, ja, dieses halbe Jahr will ich mehr oder das Jahr oder 15 Monate will ich mir nicht nehmen lassen.
Klar. Aber das Verfahren jetzt, also wie SPD und Union das aufgeführt haben, führt ja auch nicht dazu, dass die jungen Leute da ein Vertrauen kriegen. Also dass sie da plötzlich mit dieser Lotterie um die Ecke kamen, die vorher nie eine Rolle gespielt hat. Und die jungen Leute plötzlich denken, oh je, jetzt hängt davon ab, ob ich gezogen, also gezogen im Sinne von irgendjemand zieht meinen Namen, hängt davon ab, ob ich zum Bund muss oder irgendwie mein bester Kumpel. Das mag sogar, wenn man länger drüber nachdenkt, irgendwie eine halbwegs gerechte Lösung sein oder es muss einem erstmal eine bessere einfallen. Aber das so zu kommunizieren, das ist so ein kompliziertes Ding, das nicht vernünftig und offensiv positiv zu kommunizieren, das war schon wieder ein Schuss, der total nach hinten losgegangen ist.
Es war ja so, dass die Union ja von der SPD eigentlich ja verlangt hat, im Vorfeld dieser Diskussion, nennt uns bitte einen konkreten Zeitpunkt, eine konkrete Maßnahme, ab wann dann diese Freiwilligkeit, wenn sie vor allen Dingen bei gravierenden sicherheitspolitischen Ereignissen dann nicht mehr zieht, wo wir sagen, ab jetzt ist Pflicht. Und da macht die SPD ja offensichtlich nicht mit.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, ich zögere jetzt Herrn Pistorius als die SPD zu nehmen, aber er ist mein Parteimitglied und Genosse. Er hatte ja, wie ich finde, einen ziemlich weitgehenden Vorschlag. Also wenn ich sage, ich mustere einen kompletten Jahrgang, ist das für mich von allen Modellen bisher dasjenige, das am nächsten überhaupt eine Pflicht rangeht, weil Vater Staat schon einmal sagt, ich will euch alle sehen. So, dann weiß ja jeder, okay, die wissen, bin ich geeignet, bin ich geneigt, es zu tun oder nicht. Der nächste Schritt wäre dann unter Umständen, wenn man sagt, ah, okay, der Russe steht schon in Litauen, jetzt brauche ich so und so viele. Das weiß der Pistorius ja selber auch noch nicht so ganz genau. Das muss man fallabhängig machen. Und ich sehe natürlich das Unbehagen der SPD bei dem Thema Pflicht. Aber ich finde, man hätte auch das Pistorius-Modell natürlich nehmen können, weil das kam schon ziemlich nah an der Pflicht ran. Das größte Entscheidende ist doch, wie bei allen den anderen Sachen auch, da wird ein einziger zerstrittener Haufen durcheinander geflattert, man weiß eigentlich gar nicht, wird gelost, steht da so eine Losfee an der Trommel oder was passiert denn eigentlich?
In Dänemark wird das ja, glaube ich, praktiziert.
Ja, es wird nie ein Geloster, es ist noch nie ein oder fast kein Geloster gezogen worden, obwohl es das System gibt. Also man könnte da auch mal in Ruhe drauf gucken. Aber wenn natürlich so ein Murks präsentiert wird und der Minister, was, anderthalb Stunden vor der Pressekonferenz sagt, ich zünde jetzt mal ganz unmilitärisch eine Handgranate in der Fraktion, da würde ich doch weggucken als junger Mensch, würde ich sagen, komm, das wird doch eh nichts.
So beim Thema wären, wie die Performance unserer schwarz-roten Koalition im Moment aussieht. Ich bedanke mich bei Ann-Kathrin Simon, bei Sabine Amorte, Eckhard Lohse und Simon Schlinkert. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich habe es vorhin schon angedeutet, morgen machen wir das Gleiche nochmal. Dann knöpfen wir uns die Sozialdemokratie vor mit ähnlichen Themen, ähnlichen Problemen und setzen das Wort, was aus dieser Koalition und damit aus diesem Land noch so alles werden kann. Aktuell ist bei Phoenix der Tag, moderiert von Thomas Bade, darin unter anderem die Demonstration Wir sind die Töchter. heute vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Es geht um die Äußerung von Friedrich Merz in dieser Woche. Man solle doch die Töchter fragen in Deutschland, was er mit dem Begriff Stadtbild gemeint hat. Also, es lohnt sich. Bleiben Sie bei uns.